Wir predigen in unserer Gemeinde durch das Buch der Jakobusbrief und wir sind heute angekommen bei einem Abschnitt aus Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Und ich lade ein, wer eine Bibel hat, dass wir den Text gemeinsam aufschlagen und ich werde ihn dann lesen. Ich habe ihn hier aber auch noch auf Folie an der Wand. Und der Jakobus schreibt dort an uns: Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Als ich so gestern in meiner Vorbereitung weiterkam und fast fertig war mit meiner Predigt, da hatte ich immer noch das Problem, wie beginne ich meine Predigt? Das Problem habe ich öfter. Das ist immer die Frage, wie möchte man seine Predigt beginnen? Welche Einleitung wird man verwenden? Und da stieß ich im Internet auf folgende Meldung: Katastrophe bei der Love Parade, viele Tote. Bis heute Nacht um 3 Uhr hat die Polizei 19 Opfer gezählt. Für diejenigen, die nicht wissen, was dort passiert ist: in Duisburg gab es eine große Techno-Party, die Love Parade. 1,5 Millionen junge Menschen wollten sich dort versammeln, um eine Party zu feiern. Und es wollten noch viele Menschen auf das Gelände, es war dort kein Platz mehr. Es kam zu einem Gedränge, es kam zu einer Massenpanik und 19 Menschen mussten ihr Leben lassen. Und als ich das so las und als ich dann so im Internet stöberte und den Fernseher anmachte, da war ich schockiert, weil ich gerade noch ein paar Minuten vorher meinen Text studiert hatte, den ich gerade vorgelesen habe, wo Jakobus genau von dieser Tatsache spricht, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Ihr seid ein Dampf, der eine kurze Zeit bleibt und dann verschwindet. Genau das habe ich dann in dieser Nachricht wiedergespiegelt sehen. Jakobus spricht von der Vergänglichkeit des Lebens. Von einem Moment auf den anderen kann es ausgelöscht sein. Und keiner weiß, wie es morgen aussehen wird. Stellen wir uns diese jungen Menschen vor. Vielleicht eine junge Frau, die gerade Abitur gemacht hat, die jetzt große Pläne hat, was sie studieren wird, und sie hat schon einen Studienplatz und sie freut sich drauf und sie hat schon eine Wohnung in einer anderen Stadt. Und sie geht am Morgen zu dieser Party und am Abend sind all die Pläne, die sie geschmiedet hat, dahin. Ihr Leben ist ausgelöscht. Oder stellen wir uns einen jungen Mann vor, hat gerade seine Ausbildung beendet, er wird übernommen, hat große Pläne, sich ein tolles Auto zu kaufen, auszuziehen bei seinen Eltern, und an dem nächsten Abend sind diese Pläne dahin. Der junge Mann, der wusste am Morgen noch nicht, wie es am Abend um sein Leben stehen wird. Und mich überkam diese Vergänglichkeit des Lebens, die sich dort gestern so wiedergespiegelt hat. Und ich möchte uns damit hineinnehmen. Ich glaube, dieser Text vom Jakobus, der klingt ganz laut in eine Zeit, wo Menschen überhaupt nicht mehr nachdenken, dass ihr Leben auch mal ein Ende haben kann. Man plant, man lebt, man hat so seine Träume, vergisst aber völlig daran zu denken, worum geht es eigentlich in meinem Leben? Wer ist denn der, der mein Leben in der Hand hält? Und in diesen Fragen nimmt Jakobus uns heute Morgen mit hinein. Wie gehen wir durch unser Leben? Mit welcher Perspektive schauen wir in die Zukunft und denken über unsere Wege? Wie beziehen wir Gott mit ein in unser Planen? Und all diese Fragen, darum soll es heute gehen in diesem Abschnitt. Wir schauen in die Zukunft und da ist eine große Ungewissheit. Und Jakobus möchte uns mit hineinnehmen und uns helfen, in dieser Ungewissheit dennoch zu leben mit einer Perspektive, die von Gott ausgerichtet ist. Und schauen wir uns mal den Text an in Vers 13. Dort sagt Jakobus, und nun also, die ihr sagt. Er knüpft sich also eine Gruppe von Menschen vor. Wir wissen nicht genau, wen er sich dort vorstellt, aber wir können uns ein wenig ausmalen. Das waren Menschen, über die werde ich gleich reden. Und Jakobus meint, pass mal auf, ich knüpfe euch mich jetzt mal vor. Ihr, die ihr Folgendes sagt, nämlich heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Wir können davon ausgehen, dass damals auch in der Gemeinde jüdische Kaufleute waren, die unterwegs waren und immer nach neuen Wegen gesucht haben, Gewinn zu machen, Handel zu treiben. Die Zeit damals war geprägt von großem wirtschaftlichen Aufschwung und damals verbreiteten sich die jüdischen Kaufleute überall im Mittelmeerraum, um sich an neuen Orten anzusiedeln und Gewinn zu machen. Und sie hatten ihre Pläne und sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Und Jakobus wendet sich jetzt an diese Leute und sagt, pass mal auf, ihr, die ihr meint, ihr hättet das Leben in der Hand. Ihr, die ihr sagt, wir werden morgen oder heute in die Stadt gehen oder in die Stadt gehen und wir werden dies und das tun und wir werden Gewinn machen. Und wir merken immer nur, wir werden planen, wir werden selbstsicher unser Leben in die Hand nehmen. Und was mir hier als ersten Ratschlag einfällt, ist, plane deine Zukunft nicht selbstsicher. Jakobus führt diese Menschen hier als Beispiele an, so wie wir es nicht machen sollen. Sich ein Konzept und einen Plan fürs Leben aufzustellen, der gar nicht etwas mit einberechnet. Und die Frage ist, gibt es solche Leute überhaupt bei uns? Sind wir überhaupt in der Gefahr? Sind wir jüdische Geschäftsleute, die herumreisen wollen und die Gewinn machen wollen? Hat das was mit uns zu tun? Ich glaube, man kann es schon übertragen. Dort, wo zum Beispiel Familienväter große Pläne haben, sie haben gehört von einer Stelle, die offen ist in einer anderen Stadt, wo es viel mehr Geld zu verdienen ist und man maß sich aus, wie toll wird die Zukunft sein, wenn ich erstmal umgezogen bin, wenn ich erstmal die tolle neue Stelle angenommen habe. Und man macht sich Pläne und man verspricht sich wunderbare Dinge und man vergisst völlig an etwas anderes zu denken, nämlich wir werden es gleich sehen. Aber ich glaube, nicht nur der Umzug wegen einer besser bezahlten Stelle ist das, was der Jakobus hier meint, sondern auch das, was vielleicht dich und mich betrifft. Vielleicht hast du große Pläne, was deinen Beruf angeht, was dein Geschäft angeht. Du möchtest wirklich ein besseres Leben haben. Und du erträumst dir was. Und du meinst, wenn du die Dinge anpackst und möglichst den richtigen Weg wählst, dann wirst du Gewinn machen. So wie die Menschen hier. Oder vielleicht hast du den Traum von einer Familie mit einem schönen Eigenheim. Und du planst und du bist nur noch gefangen von diesen Hoffnungen. Ach, wie schön wäre das. Und alle Kraft setzt du da hinein und du meinst es in der Hand zu haben. Wo auch immer du gerade stehst mit deinem Leben und mit deinem Blick in die Zukunft. Es geht nicht nur um jüdische Geschäftsleute hier. Ich glaube, Jakobus möchte jeden ansprechen. Und jeden berühren und ihn fragen, sag mal, wenn du an die Zukunft denkst, wenn du an die Pläne denkst, die du machst, wie denkst du über dich? Denkst du, du bist der Meister deines Lebens und denkst du, du kannst die Pläne verwirklichen oder hast du da etwas anderes im Blick? Jakobus hat ein Argument, er stellt hier diesen Vorwurf dar und sagt, Leute, das ist mein Vorwurf. Ihr plant selbstsicher euer Leben und ihr vergesst dabei Folgendes. Und das können wir dann in Vers 14 lesen. Was, die ihr nicht wisst, Leute, die ihr plant und selbstsicher euer Leben in die Hand nimmt und dabei völlig vergesst, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Ihr vergesst völlig, dass ihr total ungewiss in die Zukunft guckt. Ihr wisst doch gar nicht, was morgen sein wird. Und dennoch habt ihr so große Pläne. Und dann sagt er etwas Was ist denn euer Leben? Ihr seid ein Dampf, der eine kurze Zeit bleibt und dann verschwindet. Wahrscheinlich bezieht sich Jakobus hier auf einen Vers aus den Sprüchen. In Sprüche 27, Vers 1 habe ich den auch dabei. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Und ich glaube, wir müssen auch uns heute Morgen fragen, auch im Anbetracht von dem Unglück, was gestern passiert ist, wie schauen wir eigentlich in die Zukunft? Ein Ratschlag von mir als zweiten Punkt: Denke an die Ungewissheit der Zukunft und die Vergänglichkeit deines Lebens. Begreift das doch, sagt Jakobus. Ihr habt doch keine Ahnung, wie es weitergeht, wie euer Leben aussehen wird in 1, 2, 3, 4 Jahren. Und trotzdem habt ihr diese arroganten Pläne, ihr werdet dieses und dieses erreichen. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, die Zeit damals, die war ein bisschen zurückgeblieben und wir leben heute in einer Zeit, wo wir fortgeschrittener sind. Aber wir sind in diesen Fragen kein Stück weiter gekommen. Wir wissen sehr viel als Menschen, aber was morgen sein wird, können wir genauso wenig sagen wie die Menschen damals. Wir haben eine Medizin, die kann unser Leben verlängern, ja, und die Lebenserwartung heutzutage ist rapide gestiegen im Vergleich zu vergangenen Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Aber dennoch können wir nicht sagen, wann ist unser Leben zu Ende oder wie lange wird es dauern. Die Frage, die ich dir auch jetzt heute Morgen stellen will, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht darüber, wie lange wirst du leben? Weißt du das? Ich weiß es nicht und ich finde auch, es ist gut, das nicht zu wissen. Es ist gut, nicht zu wissen, wie wird es in der Zukunft aussehen, weil wenn wir das wüssten, dann würden wir heute schon uns entweder zermürben über der Sorge, die erst morgen kommt, die würde uns schon heute berühren und die Freude, die morgen kommt, die würde uns schon heute erfreuen. Das wäre schon gut, aber ich glaube nicht, dass es gut für uns Menschen wäre, wenn wir wüssten, wie es in der Zukunft aussieht. Ich glaube, in all der Unsicherheit und Ungewissheit müssen wir begreifen, was unser Leben ist. Und der Jakobus gebraucht dann ein Bild hier, um deutlich zu machen, ihr wisst nicht, was morgen sein wird, ich sag euch, was euer Leben eigentlich ist. Und er sagt dann hier, euer Leben ist ein Dampf, ein Dampfwölkchen in einer anderen Übersetzung. Wenn wir im Winter aus dem Haus gehen und wir atmen aus, dann kommt da eine Dampfwolke raus. Und ich kann euch das leider jetzt nicht vormachen, aber ihr wisst genau, was gemeint ist. In einem kurzen Moment ist es da und auch dann schon wieder weg. Martin Luther gebraucht in seiner Übersetzung ein anderes Wort. Euer Leben ist ein Rauch, der eine kurze Zeit bleibt und dann verschwindet. Und hier habe ich ein kleines Streichholz. Und das ist noch nicht mal unser Leben, sondern das, was gleich kommt, wenn ich diesen Streichholz auspuste. Ein Rauch, der eine kurze Zeit bleibt und jetzt ist er schon weg. Das ist unser Leben. Im Blick von Gottes Perspektive, aber auch in der Zerbrechlichkeit und der Vergänglichkeit. In einem Moment sind wir da und in dem anderen Moment sind wir wieder weg. Ein lieber Bruder hatte vor 2 Wochen 80-jährigen Geburtstag, der Uli. Ich meine, 80 Jahre ist ja nicht immer nur ein kurzer Rauch und schon wieder weg, ja. Aber wenn wir den Uli fragen würden, Uli, wie beurteilst du jetzt dein Leben? Wie haben sich diese 80 Jahre angefühlt? Ich weiß nicht, was er sagen würde. Aber ich weiß, was ein anderer, ein weiser Mann aus dem Alten Testament gesagt hat, nämlich der Mose, der gesagt hat, unser Leben während 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80, wie der Uli. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Und dann der bekannte Satz und das bekannte Gebet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mose guckt am Ende seines Lebens zurück und er weiß, sein Leben hat ein Ende. Und er möchte klug sein und er möchte das Leben leben mit der Perspektive, dass es auch mal aufhören wird. Und ich glaube, das müssen wir alle ein wenig mehr beten. Herr, lehre uns bedenken. Nicht, dass wir 80 Jahre werden, sondern dass es auch mal mit uns ein Ende hat. Und dass wir die Zeit, die wir haben, nutzen sollen. Nicht mit Plänen, die in die Zukunft gehen, sondern mit einem Leben, das lebt im Hier und Jetzt. Oder der David, ein ebenso weiser Mann aus dem Alten Testament, hat eigentlich genau das Gleiche gebetet. Im Psalm 39, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. David betet, Gott, lass mich erkennen. Mein Leben, das ist doch nur ein Rauch und schon ist es wieder dahin. Und ich möchte, dass du mir hilfst, mit der richtigen Perspektive zu leben. Und noch ein Vers aus Psalm 103. Wir haben auch vorhin schon etwas gehört aus diesem Psalm. Des Menschen Tage sind wie Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. An einem Morgen geht die Blume auf und am nächsten Morgen fährt der Wind drüber, in unserer Zeit fährt der Rasenmäher drüber und das schöne Gänseblümchen ist dahin. So ist dein und mein Leben. Und wir können dafür nichts, aber wir leben in dieser Zerbrechlichkeit und in dieser Vergänglichkeit. Und darüber mal nachzudenken, weißt du, dass dein Leben ein Ende haben wird? Das ist, denke ich, unheimlich wichtig und wertvoll, damit wir wissen, wie wir leben sollen. Und die Frage ist, wenn du weißt, dass dein Leben ein Ende hat, die andere Frage, hast du vorgesorgt für das Ende? Weißt du, dass dein Leben auf dieser Erde nicht vorbei ist mit dem Leben, mit dem Tod, sondern dass es weitergeht? Die Frage, wo wirst du hinkommen, nachdem dein Leben hier auf der Erde zu Ende ist? Kann es sein, dass du das heute Morgen gar nicht weißt? Du hast keine Gewissheit. Du sitzt hier heute Morgen und denkst an dein Ende. Da denkst du eigentlich nie dran, aber heute Morgen lade ich dich ein. Und du denkst darüber nach. Du weißt, was passiert mit mir eigentlich? Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, wohin es mit dir gehen wird, dann lade ich dich ein, dass du darüber heute noch klar wirst. Denn dein Leben ist ein Rauch, der eine kurze Zeit bleibt und dann verschwindet. Die jungen Menschen, die gestern auf die Love Parade gegangen sind, die haben sich keine Gedanken gemacht darüber, wie es am Ende ausgehen wird. Und sie stehen jetzt vor dem heiligen und allmächtigen Gott und müssen Rechenschaft ablegen über ihr Leben. Und auch dir sage ich, du musst eines Tages Rechenschaft ablegen vor dem heiligen Gott. Und du stehst unter dem Gericht Gottes und du kommst in die Hölle, wenn Gott dir nicht gnädig ist. Und er kann dir nur gnädig sein, indem du die Rechtfertigung findest in Jesus Christus, der gekommen ist, um dein Leben zu retten. Der dein Leben gelassen hat für dich, damit du erlöst wirst. Und du darfst an diesen Sohn Gottes glauben, heute Morgen. Und ich lade dich ein, geh nicht von hier weg, bevor du nicht diese Gewissheit hast, wo es mit dir hingehen wird, nachdem du diese Erde verlassen wirst. Wir können nicht unser Leben planen, wie wir wollen. Das sagt der Jakobus in aller Klarheit. Wir haben es nicht in der Hand. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und vor allen Dingen sollen wir nicht selbstsicher unser Leben planen. In einer alten Gemeinde, in die ich früher gegangen bin, durfte ich vor 3 Wochen erfahren, dass eine junge Mutter mit 37 an Krebs gestorben ist. Diese junge Frau war eine treue Dienerin des Herrn, hat viel getan für ihn, hat in der Gemeinde gesungen, hatte 2 junge Kinder und einen lieben Ehemann. Und sie ist gegangen. Sie hat diese Erde verlassen. Ihr Leben wurde ausgehaucht. Und ihr Mann schrieb jetzt einen offenen Brief. Und da las ich gestern im Internet, die Frage. Er schreibt dann, ich kann nicht verstehen, warum Gott Anita so früh zu sich geholt hat. Wir hatten schon Pläne geschmiedet für die Zeit, wenn sie wieder gesund und fit sein würde. Aber Gott hatte andere Pläne. Und die beiden wussten nicht, wie es morgen sein wird. Sie hatten Pläne geschmiedet. Schön ist, dass sie dennoch heimgehen durfte in dem Frieden Gottes und dass Gott auch die Beerdigung wunderbar gesegnet hat. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wenn wir wissen, keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, ja, dann leben wir halt im Hier und Heute, kümmern uns gar nicht darum, was morgen sein wird. Ist das, was Jakobus will von uns? Oder worum geht es ihm? Ich glaube, Jakobus will nicht grundsätzlich alles planen, vom Tisch fegen und sagen, fatalistisch wie er ist, wir wissen eh nicht, was morgen sein wird, lasst uns einfach heute im Hier und Jetzt leben, lasst uns alles Geld verprassen, lasst uns Party machen. Nein, das ist nicht der Weg, den Jakobus wählt, sondern er wählt einen anderen Weg. Und er sagt in Vers 15, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir leben, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Das heißt, Jakobus sagt schon, wir dürfen planen und dieses und jenes tun, aber er sagt, vergisst alles selbstsichere und arrogante Planen, mit dem ihr meint, das Leben in der Hand zu haben, sondern er sagt, bezieht Gott mal mit ein. Und so nenne ich auch meinen dritten Punkt, plane deine Zukunft mit Gott. Und ich glaube, darum geht's. Nicht, dass wir in die Zukunft blicken und sagen, ach, hat doch eh alles keinen Sinn, weiß nicht, was kommt morgen, sondern dass wir uns demütig unter Gott stellen und sagen, Gott, er weiß es. Und wenn er die Pläne möglich macht, ja, dann werden sie gelingen. Aber ich bin es nicht, der es in der Hand hat, sondern es liegt bei Gott. Unser Leben, dein Leben hängt von Gott ab. Das sagt Jakobus hier, wenn der Herr will, werden wir leben. Das ist das erste Bekenntnis, das ganz wichtig ist. Und das muss jeder Mensch begreifen. Unser Leben hängt nicht an irgendwelchen äußeren Umständen ab, sondern es hängt allein von Gott ab. Das steht auch in Psalm 104. Dort können wir es lesen. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Das heißt, jeden Tag, den du erlebst, jede Stunde, die du leben darfst, lebst du, weil Gott es so will. Und alle Tage, die du lebst, vom Anfang bis zum Ende, von denen weiß Gott schon. Und einerseits ist das irgendwie beunruhigend. Gott kennt schon mein Ende. Aber andererseits ist das auch unheimlich beruhigend, wenn ich weiß, mein Ende hängt nicht von der Krankheit ab, die ich habe. Mein Ende hängt nicht ab von irgendeinem Unglück oder einem Unfall. Und mein Ende hängt auch nicht ab von der Altersschwäche. Mein Ende hängt ab von einem weisen Gott, der alles wunderbar geplant hat. Und für den einen heißt es, früh Abschied zu nehmen. Für den anderen heißt es, 80 Jahre alt zu werden. Aber immer wieder die Perspektive, Gott ist es, der das Leben gibt und der alles möglich macht. Gott ist es, der eigentlich alle Geschicke in dieser Welt lenkt und leitet. Und alles, was passiert, passiert, weil Gott es so vorgesehen hat. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Dass nichts in unserer Macht steht, sondern alles liegt bei Gott. Dass du geboren wirst und stirbst, liegt bei ihm. Aber auch ebenso liegen die Zahl der Sterne und die Planeten, die dieses Universum umkreisen. All das liegt bei Gott. Die kleinen Igel, die in unserem Garten herumwuseln und der Storch, der Platz nimmt auf dem Kirchturm in Schallstadt. All das hat Gott weise vorausgeplant. Und auch in unserem Leben kennt er die Ereignisse und kennt die Dinge, die auch in der Zukunft liegen. Und ihm dürfen wir uns anvertrauen und demütig sagen, wenn Gott will, wenn er es gut meint und wenn er die Dinge so plant, wie er es plant, dann werden unsere Pläne gelingen. Und Spurgeon in einer Predigt zu diesem Text sagt auch, wie auch immer unsere Ziele aussehen mögen, Es gibt da eine höhere Macht, die wir immer anerkennen müssen. Und es gibt ein allmächtiges Ziel, vor dem wir uns in tiefster Ehrfurcht beugen müssen, indem wir sagen, wenn der Herr will. Und Jakobus schließt also hier in dieses selbstsichere Planen mit ein, dass es am Willen Gottes liegt, ob unsere Pläne gelingen. Auch das, was dann weitersteht, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Alles Gelingen in deinem Leben hängt nicht von deinem tollen Können ab und von deiner Anstrengung und von deinen Begabungen, sondern weil Gott es so will und weil Gott es ermöglicht. Du brauchst dich kein Stück zu rühmen für das, was du erreichst, sondern Gott hat dein Leben so geführt. Und wenn wir das jetzt mal vereinen wollen, der Blick in die Zukunft und Gott, der alles lenkt, dann können wir uns ja eigentlich fragen, ja, wenn Gott alles macht, was muss ich denn noch machen? Wie passt das zusammen? Gottes Wille, wenn er will und wenn wir wollen, das ist die Frage. Jakobus fordert dich auf, all deinen Plan, Gottes souveränen Plan unterzuordnen und immer mit ihm zu rechnen und zu sagen, okay, er ist es, der die Pläne verwirklicht. Und feststeht, wir dürfen planen. Wir dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, dass Jakobus sagt, vergesst alles planen. Wir dürfen planen und wir sollen sogar planen, aber immer mit dieser demütigen Haltung, dass Gott es ist. Und die Frage ist jetzt, was heißt das dann für den Alltag? Sollen wir immer mit dieser Formel rumlaufen, wie es hier sagt, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will? Die Moslems, die laufen immer mit dieser Formel auf dem Mund rum. Bei allem, was sie sagen, was Pläne angeht, Inshallah, ja, Gott allein weiß, er wird es schon irgendwie richten. Und die benutzen das ziemlich oft. Und ich glaube, das ist nicht die Devise, dass wir diesen Spruch jetzt formelhaft benutzen. Es geht mehr um eine Haltung des Herzens. Aber wenn dich zum Beispiel nachher jemand fragt nach dem Gottesdienst, fährst du mit auf die Gemeindefreizeit? Dann kannst du von deinen Plänen reden und sagen, ja, ich will. Oder du sagst, wenn Gott will. Und wenn ich dann noch am Leben bin, fahre ich mit. Musst du nicht immer sagen, aber mal zu denken in dieser Weise. Oder alle Pläne von Urlaub und von Jahresplanung oder wohin du auch immer reisen wirst, immer das im Hinterkopf zu haben, wenn Gott will, dann werden meine Pläne gelingen. Meine Frau und ich, wir denken oft auch über Kinder nach und Rahel ist dann manchmal ganz angetan von diesem Gedanken und ich finde das auch schön, aber ich habe dann immer im Hinterkopf, wenn der Herr will, wenn Gott uns gnädig ist, dann werden wir uns über Kinder freuen und nicht, weil wir jetzt so diese tollen Pläne haben und weil ich meine Frau als eine wunderbare Mutter halte, deswegen wird sie keine Kinder kriegen, sondern wenn der Herr will. Und das sage ich eigentlich immer, ich verrate das meiner Frau nicht, aber wenn der Herr will, oh, du zweifelst, was ist los? Nein, wenn der Herr will, ja, darum geht es. Und auch all die anderen Pläne, vielleicht auch die Pläne, die unsere Gemeinde angehen, wenn wir uns fragen, was will Gott mit uns in der Zukunft, dann brauchen wir nicht groß zu planen, was wir wollen, sondern wenn der Herr will. Und er wird es klar machen, worum es geht. Aber es ist so leicht, seine eigenen Pläne zu haben und zu schmieden und dann zu sagen, wenn der Herr will, baue ich mir mein Haus, wenn der Herr will, dann haben wir nächste Woche Kindersegnung oder ich gehe in 2 Wochen wieder auf eine Hochzeit, wenn der Herr will. Aber was ist denn mit den Fragen oder beziehen wir Gott und seinen Willen überhaupt mit ein in unser Plan? Fragen wir überhaupt mal nach seinem Willen in den Fragen unseres Lebens? Weil das ist, glaube ich, auch das, was wir mit einberechnen müssen. Nicht nur unser Planen abhängig machen vom Willen Gottes, sondern seinen Willen zu unserem Planen machen. Wir beten ja so schön im Vater unser, dein Wille geschehe. Oder wir haben gerade gesungen, glaube ich, 3-mal, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Das haben wir gesungen. Vielleicht du nicht, aber viele haben es gesungen. Mein Wille gehört meinem Gott. Wie sieht das aus in deinem Leben, in deiner Planung für das Leben? Geht es um deinen Willen oder geht es um Gottes Willen für dein Leben? Ich glaube, da müssen wir eine ganz klare Antwort darauf finden. Hast du dein Leben Gott zur Verfügung gestellt? Geht es dir um seinen Willen oder geht es dir um deine Pläne, wo Gott sein Ja zu geben soll? Und dann gehen wir zu Vers 16. Und dort hat der Jakobus dann eine Antwort für uns parat, die uns sagt: Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. All solches Rühmen ist böse. Jakobus sagt: Leute, ihr habt so tolle Pläne. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, diese Leute, die gingen wahrscheinlich sogar in der Gemeinde rum und erzählten toll und groß von den Plänen, die sie hatten. Wow, was ich alles machen werde, was ich für einen Businessplan aufgestellt habe. Guck mal, die Rendite, die ich erzielen will. Ey, willst du nicht mit einsteigen und solche Dinge? Aber ich sag euch, oder ich sag uns, oder Jakobus sagt uns: Rühme dich nicht für dein selbstsicheres Plan. Das ist so sinn- und zwecklos, wie wir ja gesehen haben, denn es liegt ja nicht in unserer Hand. Es liegt ja bei Gott und nur durch ihn werden wir die Dinge erreichen. Und genau das müssen wir auch verinnerlichen. Ich weiß nicht, ob wir da in der Gefahr stehen, aber zu begreifen, auch wie eine andere Übersetzung es noch besser anders ausdrückt. Habe ich nicht dabei. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Ihr rühmt euch, ihr habt Pläne, ihr fühlt euch noch toll dabei, was ihr alles in eurem Leben erreichen wollt, aber vergisst es, das ist verwerflich, das ist böse, damit kommt ihr nicht weit. Und dann kommt Vers 17 und die Frage ist, was hat dieser Vers denn hier jetzt zu suchen? Ausleger haben sich echt die Köpfe zerbrochen. Dort sagt Jakobus: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Manche sagen, dieser Vers hat keinen Bezug zu unserem Text. Andere sagen doch. Ich meine auch, er hat einen gewissen Bezug, und zwar einen zweifältigen. Einerseits sagt Jakobus: Leute, ihr wisst eigentlich, was das Gute ist, nämlich mit Gott in der Zukunft zu rechnen. Mit Gottes Perspektive eure Zukunft zu planen. Ihr wisst, dass ihr das so tun sollt und tut es nicht. Und das ist böse. Aber ich glaube, Jakobus geht noch weiter. Und Jakobus spricht eigentlich eine Sache an, wo ich mir sage: Mann, ich finde den Vers einen der schwierigsten Verse überhaupt. Ich meine, wir Christen, wir denken, Sünden sind die Dinge, die schlecht sind, ja, wie zum Beispiel schnell Autofahren oder Lügen oder Betrügen oder schlecht reden hinter einem anderen. Ja, wir Christen, wir machen das ja nicht. Wir machen ja nichts Falsches, ja. Und so leben wir unser Leben. Bloß nichts Falsches machen, dann ist man schon auf der richtigen Seite. Und jetzt kommt Jakobus und sagt: Leute, wenn ihr das Gute zu tun wisst und tut es nicht, dann seid ihr genauso Sünder und seid genauso schuldig. Ich weiß nicht, wie der Vers auf dich wirkt, aber mich hat er doch ziemlich ernüchtert. Und was bedeutet das jetzt, das Gute zu tun? Als erstes bedeutet es, wenn du an Jesus Christus noch nicht glaubst, dann sage ich dir, es ist gut, an ihn zu glauben. Und wenn du nicht an ihn glaubst, dann gehst du einerseits verloren und bist andererseits ein Sünder. Und andererseits aber dann auch das christliche Leben betrifft es, glaube ich. Wenn Gott eigentlich zu dir gesagt hat, zum Beispiel, du sollst dich taufen lassen. Und du weißt genau, dass das gut und dran wäre. Aber du tust es nicht. Dann sagt Jakobus hier, es ist Sünde. Und du lebst jeden Tag in dieser Sünde. Was kommt dir in den Sinn? Was hast du zu tun? Und du weißt eigentlich jetzt, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, du weißt genau, was du tun solltest. Vielleicht einem anderen helfen, vielleicht jemandem mal Mut zu sprechen, vielleicht mal jemanden besuchen, vielleicht mal Zeit zu verbringen mit jemandem. Was sagt der Heilige Geist jetzt, was du tun sollst? Und dann lade ich dich ein, dass du es tust. Ich habe mich in den letzten Tagen damit rumgeschleppt. Gott sagt mir, du weißt, was zu tun ist in einem bestimmten Bereich und ich weiß das. Und ich tue es nicht. Aber ich habe mir heute vorgenommen, ich werde es tun. Ich werde einen jungen Mann anrufen und will mich gerne mit ihm treffen. Gott hat mir das schon länger gesagt. Triff dich mit ihm. Und ich treffe mich nicht mit ihm. Was ist das Gute in deinem Leben, was Gott von dir will, dass du es tust? Und du tust es nicht. Ich lade ein, dass wir hier nicht versäumen, sondern dass wir Täter werden und sagen, okay, wir wollen die Dinge anpacken, wir wollen es tun. Und so will ich auch zum Schluss kommen. Diese Vergänglichkeit des Lebens, die jeden von uns mit einnimmt, die jeden von uns betrifft. Und wir brauchen nicht denken, nur verlorene junge Menschen, die auf eine Technoparty gehen, müssen irgendwie sterben. Nein, auch dein Leben kann heute Abend zu Ende sein. Auch dein Leben muss nicht reichen bis in das Jahr 2011. Aber du hast vielleicht Pläne, die noch viel weiter gehen. Was Jakobus will, ist, dass du diese Pläne Gottes weisem Willen unterordnest und mit ihm planst und ihm vertraust. Und was er auch will, dass du nicht große Pläne machst für die Zukunft, sondern dass du im Hier und Jetzt lebst. Jetzt, wo du weißt, wo die Dinge anzupacken sind und wo Gutes zu tun ist, da pack es an und unternimm doch etwas. Und lass dein Leben doch nicht so dahinrennen, so wie ich es gemerkt habe. 31 Jahre, was ist aus meinem Leben? Ich weiß, ich muss mein Leben besser nutzen. Und ich glaube, du kannst dein Leben auch besser nutzen. Wenn der Herr will, und nur wenn er es will, wirst du den heutigen Tag erleben, wirst du das nächste Jahr erleben und wirst du 80 Jahre werden. Und nur wenn er es will, werden deine Pläne von Familie und von Arbeitsplatz und von der Zukunft wahr werden. Und das sollst du in deinem Herzen tragen, diese Gewissheit. Wir werden jetzt noch mal ein Musikstück hören, das uns hilft, die Gedanken der Predigt zu verinnerlichen und uns zu fragen, wie haben wir bisher die Zukunft geplant? Waren wir selbstsicher und arrogant und haben gemeint, wir halten die Dinge in der Hand? Und wie wollen wir jetzt, vielleicht in das Halbjahr gehen, das jetzt vor uns liegt, 2010, wenn Gott will, werden wir in der Gemeinde große Schritte tun, wenn Gott will, wirst du erfolgreich sein in diesem oder jenem Bereich. Und dann die Frage, was will eigentlich Gott von uns, von dir und mir? Beten. Lieber Vater, unser Leben ist vergänglich. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und wie das Unglück uns gestern gezeigt hat, es kann so schnell vorbei sein. Wir wollen unser Leben planen, wir wollen in die Zukunft blicken, aber wir wollen es mit dir tun. Und vor allen Dingen wollen wir deinen Willen tun und wollen nach dir fragen, Herr, was willst du durch unser Leben tun? In der Zukunft, in den großen Dingen. Und was willst du tun im Alltag, im Hier und Jetzt? Dort, wo du uns zeigst, Gutes zu tun, da hilf uns, das zu tun. Hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, nicht zu leben als selbstsichere und arrogante Menschen, die ihr Leben selbst in der Hand haben, sondern mach uns zu demütigen Menschen, die sich der Führung und der Leitung deines souveränen Willens anvertrauen. Wir brauchen dich dazu und ich bete es im Namen Jesu. Amen.